SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Nationalbankpräsident Thomas Jordan, ist es klar?
Wir sind uns bewusst, dass diese Wechselkurssituation für Exporteure, den Tourismus sowie Branchen, die der Importkonkurrenz stark ausgesetzt sind, eine schwere Belastung darstellt.
Und er versucht zu beruhigen. Wie viele Soldaten braucht die Schweiz?
Unsere Bevölkerung muss die Soldaten wieder spüren.
Das ist eine Lösung auf der Suche nach einem passenden Problem.
Der Nationalrat streitet über Armeegröße, WKs und Finanzierung. Der Kanton Bern versucht ein schweizweites Novum. Von der Grundversorgung bis zur Spitzenmedizin soll alles unter einem Dach sein. Wir stellen das Projekt vor. Hört auf mit der Ausbeutung der Erde, ruft der Papst der ganzen Welt zu. Über die Tragweite der auch politischen Botschaft macht sich der oberste Schweizer Jesuit Gedanken, Christian Rutishauser, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Damian Rast. Er hat die Nachrichten.
Die Schweizerische Nationalbank bleibt bei ihrer Haltung. Der Negativzins für Banken bleibt bei minus 0,75%. Der Franken sei weiterhin deutlich überbewertet, schreibt die Nationalbank. Das könne sich mit der Griechenland-Krise noch verschärfen. Die Nationalbank könnte dann gezwungen sein, Devisen zu kaufen, um den Frankenkurs zu schwächen, teilt sie mit. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt, sie setze im Schuldenstreit mit Griechenland weiter auf eine Einigung. Griechenland habe in den letzten 5 Jahren ein beispielloses Maß an europäischer Solidarität erfahren und müsse die zugestandenen Reformen umsetzen. Zuvor hatte der griechische Regierungschef Alexis Tsipras weitere Kürzungen der Renten in seinem Land kategorisch ausgeschlossen. In der Zeitung Tagesspiegel schrieb er: «Wer behaupte, deutsche Steuerzahler kämen für die Löhne, Renten und Pensionen der Griechen auf, lüge.» «Laudato si, gelobt seist du.» Diesen Titel trägt die neue Enzyklika, die Papst Franziskus am Morgen der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Darin prangert der Papst Konsumrausch und Umweltzerstörung an und eine Unterwerfung der Politik unter die Wirtschaft. Der Papst schreibt in seinem Lehrschreiben: «Niemals haben wir unser gemeinsames Haus so schlecht behandelt und verletzt wie in den letzten beiden Jahrhunderten. Die Erde scheine sich in eine unermessliche Mülldeponie zu verwandeln.» Die Enzyklika ist ein päpstliches Rundschreiben. Es richtet sich nicht nur an Katholiken, sondern an die ganze Menschheit. Der Nationalrat will die Armee reformieren. Gegen den Widerstand der Grünen ist er auf die Gesetzesvorlage eingetreten. Und er hat erste Entscheide gefällt. Der Nationalrat ist einverstanden, die Rekrutenschule auf 18 Wochen zu verkürzen, von heute 21 Wochen. Bei den Wiederholungskursen hält er aber an 6x3 Wochen fest. Der Ständerat wollte die Soldaten nur zu 5 WKs verpflichten. Nun diskutiert der Nationalrat über die Größe der Armee. Wenn das Bundesgericht ein Urteil fällt, sollen unterlegene Richterinnen und Richter ihre eigene abweichende Meinung veröffentlichen dürfen. Das verlangt das Parlament. Heute werden Minderheitsmeinungen von Bundesrichtern nur dann publik, wenn zuvor eine öffentliche, mündliche Gerichtsberatung stattgefunden hat. Dies geschieht aber nur selten. Eine Veröffentlichung der abweichenden Meinung trage zur Transparenz bei, wurde im Parlament argumentiert. Das Berner Inselspital darf mit dem Spitalnetz Bern fusionieren. Die Berner Kantonsregierung hat die Fusion bewilligt. Das neue Unternehmen heißt Inselgruppe. Die neue Gruppe will von der Grundversorgung auf dem Land bis zu hochspezialisierten Behandlungen im Universitätsspital Insel alles anbieten. Die Inselgruppe wird über 10'000 Angestellte haben, die neu alle einem GAV unterstellt sein sollen. Das Parlament in Hongkong hat es abgelehnt, eine eingeschränkte Wahl des Regierungschefs von Hongkong zuzulassen. Die Vorlage sah vor, 2017 zwar erstmals eine Volkswahl des Regierungschefs zuzulassen, allerdings nur mit Kandidaten, die ein Komitee ausgesucht hätte, das auf der Linie der chinesischen Regierung gewesen wäre. Nun ist unklar, wie der nächste Regierungschef von Hongkong gewählt wird. Laut dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR befanden sich Ende letztes Jahr weltweit rund 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Das entspricht der Einwohnerzahl Italiens. Fast 20 Millionen dieser Flüchtlinge flohen von ihren Ländern ins Ausland. Die restlichen knapp 40 Millionen waren in ihrer Heimat auf der Suche nach Schutz. Zum Vergleich, vor 10 Jahren waren weltweit rund 40 Millionen Menschen auf der Flucht. 20 Millionen weniger als heute. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde des Zürcher Millionenerben Karl Hirschmann wegen Persönlichkeitsverletzung teilweise gutgeheißen. Die Richter bewerteten insgesamt 12 Medienberichte von 20 Minuten, Tagesanzeiger und der Bund als persönlichkeitsverletzend. Die Artikel waren nach Hirschmanns Verhaftung im November 2009 erschienen. In den Beiträgen ging es unter anderem um Vorwürfe zu Sexualdelikten. Hirschmann wurde später verurteilt wegen Tätlichkeiten und sexueller Nötigung. Das Wetter. Im Norden ziehen heute immer dichtere Wolken auf und es gibt einige Regenschauer. Morgen ist es in den Alpen und im Osten zunächst trüb und nass, sonst wird es teilweise sonnig. Die Temperatur 19 Grad im Norden und 28 Grad im Süden.
Ein Euro kostet derzeit nicht einmal 1,05. Dieser Wechselkurs schmerzt die Schweizer Exportindustrie. Sie muss sparen und baut Stellen ab. Dennoch verteidigte Nationalbankpräsident Thomas Jordan das Vorgehen der Nationalbank an seiner vierteljährlichen Lagebeurteilung. Einzelheiten von Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Der Franken ist zum Euro rund 12% stärker als noch Anfang Jahr. Das ist massiv und das trifft einige Branchen hart. Das weiß auch Thomas Jordan, der Präsident der Schweizerischen Nationalbank.
Wir sind uns bewusst, dass diese Wechselkurssituation für Exporteure, den Tourismus sowie Branchen, die der Importkonkurrenz stark ausgesetzt sind, eine schwere Belastung darstellt.
Dennoch verteidigte das dreiköpfige Notenbankdirektorium den unpopulären Entscheid vom 15. Januar erneut. Jordan verwies auf die Nachwehen der letzten Finanzkrise und auf die Geldpolitik seiner Notenbankkollegen in Europa. Die schwächen den Euro und stärken damit den Franken.
Im heutigen Umfeld gibt es aber leider keine einfache Lösung, die alle Störungen von außen absorbiert. Eine gewisse Durststrecke für die Wirtschaft ist deshalb unvermeidbar.
Thomas Jordan betonte heute erstmals, dass die verhängten unpopulären Negativzinsen seines Erachtens Wirkung zeigen.
Hätten wir aber in der Schweiz keinen Negativzins und damit eine geringere Zinsdifferenz zum Ausland, so wäre die Nachfrage nach Franken noch grösser und unsere Währung noch stärker.
Insgesamt ist er überzeugt, dass die gewählte Geldpolitik trotz allen unschönen Nebenwirkungen langfristig der Schweiz dient. Für das gesamte Jahr 2015 geht die Nationalbank davon aus, dass die Schweizer Wirtschaft trotz Frankenstärke, trotz Druck in der Industrie knapp 1% wachsen kann. Andere Ökonomen sehen das übrigens ähnlich optimistisch, aber
dennoch bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft hoch. Verschiedene Risiken können die Erholung gefährden. Im Vordergrund stehen dabei die schwierige Finanzlage Griechenlands sowie geopolitische Spannungen.
Griechenland bereitet dem Notenbankpräsidenten große Sorgen. Er hofft zwar, dass es zu einer Einigung kommt. Er schließt aber nicht aus, dass es eben anders kommt, dass es an den Finanzmärkten zu großen Verwerfungen kommt.
Aufgrund der Unsicherheit im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung in Griechenland kommt dem Schweizer Franken weiterhin die Rolle eines sicheren Hafens zu.
Verunsicherte Anleger im In- und Ausland parkieren ihr Geld nach wie vor gern im sicheren Franken. Das schürt die Frankenstärke. Inwiefern die Schweizerische Nationalbank hier übrigens Gegensteuer gibt, inwiefern sie im Devisenhandel eingreift, um beispielsweise einen Euro-Franken-Kurs von gar 1:1 zu verhindern, dazu schweigt das Direktorium eisern.
Evelyn Kobler. Und mit der Botschaft aus Rom geht es im Rendezvous weiter.
Oggi la terra, nostra sorella, maltrattata e saccheggiata, si lamenta.
Unsere misshandelte und ausgebeutete Schwester, die Erde, jammere. Das lässt der Papst über einen Kardinal verkünden. Ein weiterer erstaunlicher Akt von Franziskus. Dann geht es um die Zukunft der Männer und Frauen in Grün, um unser Militär. Und um die Männer und Frauen in Weiß, Ärztinnen und Pfleger in Bern. 10'000 von ihnen sollen unter einem Dach arbeiten. Ein gigantisches Projekt. Wir schauen dann nach Osten. In Ungarn will sich die Regierung mit einem Zaun gegen Flüchtlinge abschotten.
Die Stimmung in Ungarn ist so aufgeheizt gegen Flüchtlinge. Der Umgang mit Flüchtlingen auch im Alltagsleben ist ausgesprochen schäbig,
sagt der Osteuropa-Kenner. Und wir schalten in den fernen Osten, wo sich Hongkong gegen Pekings Knute wehrt. Laudato si, gelobt seist du, das ist der Titel der Enzyklika des Papstes. Das theologische Schreiben zu aktuellen Umweltproblemen wurde vor einer guten Stunde in Rom veröffentlicht. Es ist ein ungewöhnliches Schreiben, denn erstmals in der Geschichte der Kirche befasst sich eine Enzyklika mit dem Thema Umwelt. Auffällig auch, Papst Franziskus macht darin politische Aussagen. Aus Rom, Franco Battel.
Was die internationale Politik bisher tat, das bezeichnet Papst Franziskus als schwach. Das ist nicht die einzige klar politische Aussage. Der Papst erwähnt die Rolle der Ärmsten und die der Reichen und Mächtigen. Die Ärmsten werden voraussichtlich am meisten unter dem Klimawandel zu leiden haben, heißt es im Text. Sie seien am verletzlichsten. Die wirtschaftlich und politisch Mächtigen aber, schreibt der Papst, scheinen vor allem eines zu tun: Probleme verschleiern und Symptome verbergen. Enzykliken waren ursprünglich Rundschreiben an die katholischen Bischöfe. Meist erschienen sie zuerst auf Lateinisch. Diese Enzyklika aber liegt bereits in diversen Sprachen vor, auch auf Deutsch. Sie richtet sich an die ganze Menschheit, die der Papst als Familie bezeichnet. Dieser Familie macht der Papst Mut, wenn er schreibt: Wir haben die Kraft, unser gemeinsames Haus umzubauen. Gleichzeitig übt er Kritik. Auch Gläubige, so Franziskus, verneinen die Umweltprobleme, sind gleichgültig, geben sich bequemer Resignation hin oder vertrauen blind darauf, dass der technische Fortschritt allein es richten werde. Ganz explizit lobt der Papst die Umweltbewegungen und deren Engagement. Mit dem Titel seiner Enzyklika «Gelobt seist du» zitiert Franziskus seinen Namenspatron. Es ist eine Strophe aus dem Sonnengesang. Franz von Assisi preist darin die Schönheit der Schöpfung. Daraus leitet der Papst Forderungen ab. Fossile Brennstoffe, allen voran die Kohle, aber auch das Erdöl, seien zu ersetzen, fortschreitend und unverzüglich. Die internationalen Klimagipfel müssen greifbare Resultate bringen, fordert der Papst und kritisiert, dass dies bisher nicht so war. Es brauche eine radikale Veränderung. Ein eigentliches Klimaziel mit konkreten Zahlen formuliert Franziskus aber nicht. Auch auf andere Fragen geht das Dokument nicht ein. So steht nichts zur Frage, ob man mit einer effizienten Geburtenkontrolle Umweltprobleme lindern könne. Papst und Vatikan lehnen Verhütungsmittel ja bekanntlich ab. Der Text sagt auch nichts dazu, ob es ethisch sei, sogenannten Agrodiesel zu verwenden, was heißt, trotz des Hungers auf der Welt Getreide in Brennstoffe umzuwandeln. Die Enzyklika, hält der Papst fest, will nicht über die Wissenschaft und ihre Erkenntnisse urteilen. Der Papst schreibt aber, dass es den Klimawandel gibt und dass er in erster Linie durch den Menschen verursacht wird. Das Papier wendet sich an die Katholiken, aber auch an alle anderen Konfessionen oder Religionen. Der Text endet auf Seite 218 mit einem Gebet. Die letzten Zeilen heißen: Auf dass dein Reich komme, das Reich der Gerechtigkeit, des Friedens, der Liebe und der Schönheit.
Italien-Korrespondent Franco Battel. Und was sich der oberste Schweizer Jesuit so denkt über die grüne Enzyklika von Papst Franziskus, das hören Sie um 1 im Tagesgespräch. Wohin soll sich die Schweizer Armee hinentwickeln? Der Nationalrat debattiert seit dem frühen Morgen. Philipp Burkhardt, Sie verfolgen dort im Bundeshaus die Debatte für uns. Es ist jetzt die 5. Reform innerhalb 20 Jahren. Wohin hat sich die Armee in diesen 20 Jahren bis heute entwickelt?
Der Bundesrat präsentiert ja seine Vorlage unter dem Titel «Weiterentwicklung der Armee». Eigentlich ist es eine Rückentwicklung, wenn man nur die Größe der Armee anschaut. Sie schrumpft immer weiter. Vor 20 Jahren hatte sie noch einen Sollbestand von 640.000 Mann. Jetzt sind wir bei 100.000 angelangt. Verteidigungsminister Uli Maurer hat heute Morgen einen schönen Vergleich dafür gefunden. Wir hören uns den rasch mal an.
Die künftige Schweizer Armee hat im Stadion des FC Barcelona Platz und jeder hat einen Sitzplatz.
Tja, dafür soll die Armee wieder rascher auf den Platz sein und ins Spiel kommen, wenn wir schon in der Fußballsprache bleiben wollen. Die Armee soll zum Mobilmachungskonzept von früher zurück. Heute würde es Wochen dauern, bis die Armee einsatzfähig wäre. Künftig sollen 35.000 Mann innerhalb von 10 Tagen bereitstehen, die ganze Armee dann innerhalb von 20 Tagen.
Die Debatte hat ja mit grundsätzlichen Überlegungen zur Armee begonnen. Ist man sich denn im Nationalrat einig darüber, wie groß die Schweizer Armee sein soll, die da eben im Stadion Platz haben soll?
Einig ist man sich zwar nicht, aber die Mehrheit ist klar für den Vorschlag des Bundesrates, diese 100.000 Armeeangehörigen. Die Parteien an den Polen versuchen zwar, an der Bestandesgröße herumzuschrauben. Die SVP will vergrößern auf 140.000. Die SP und die Grünen wollen verkleinern auf 80.000. Aber beides ist, wie gesagt, nicht mehrheitsfähig. Überhaupt lässt sich für die ganze Debatte, die bis in den Nachmittag hinein dauert, schon jetzt sagen, das Konzept des Bundesrates ist fast in allen Punkten mehrheitsfähig und wird glatt durchkommen.
Sehr umstritten sind immer wieder die Finanzen. Da wollte die vorberatende Kommission für die Armee für die kommenden 4 Jahre mindestens 20 Milliarden Franken der Armee geben und das auch im Gesetz festhalten lassen. Hat zum Beispiel dieser Vorschlag eine Chance?
Er wäre deutlich verbindlicher als das, was der Bundesrat will, nämlich keinen fixen Betrag im Militärgesetz. Die Diskussion findet auch erst am Nachmittag statt, aber man kann schon jetzt die Prognose wagen. Der Bundesrat setzt sich durch, denn CVP und FDP haben heute Morgen angekündigt, keinen Mindestbetrag für die Armee ins Gesetz schreiben zu wollen. Zusammen mit den Linksparteien haben sie die Mehrheit. Man ist sich bei diesen Parteien sehr bewusst, dass der Bundesrat schon in wenigen Tagen ein großes Sparpaket für den Bundeshaushalt im Umfang von 1,3 Milliarden Franken präsentieren wird. Wenn es ums Sparen geht, ist natürlich die Armee immer ganz oben auf der Liste. Würde man jetzt mindestens 5 Milliarden für die Armee ins Gesetz schreiben, da wäre natürlich der Spielraum des Bundesrates beim Sparen sehr eingeschränkt.
In Bezug auf die Armeegröße dürfte man sich also finden, in Bezug auf die Finanzen offenbar auch. Wie sieht es denn aus, punkto WKAs? Wie viele WKAs soll es in Zukunft geben?
Das ist einer der wenigen Punkte, wo der Nationalrat dem Vorschlag des Bundesrates nicht folgt und auch dem Vorschlag des Ständerates nicht. Der Bundesrat wollte die 6 Wiederholungskurse von 3 auf 2 Wochen verkürzen. Der Ständerat wollte bei 3 Wochen bleiben, dafür nur 5 WKs statt 6. Und der Nationalrat hat sich nun wieder für 6 WKs à 3 Wochen ausgesprochen, will also beim heutigen Status quo bleiben, was unter dem Strich jedes Jahr 20 Millionen mehr kostet als im Modell des Bundesrates.
Danke für die Informationen und Einschätzungen aus dem Bundeshaus. Das war Philipp Burkhardt. In Bern entsteht das größte öffentliche Spital der Schweiz. Denn Anfang 2016 schließen sich das Berner Inselspital und die regionale Spitalgemeinschaft Spitalnetz Bern zu einer Unternehmung zusammen. Es entsteht neu die Inselgruppe AG mit 4 Landspitälern, dem Berner Stadtspital Tiefenau und eben dem grossen Inselspital. Das sei ein historischer Akt, sagt die Berner Regierung dazu. Christian Strübin, welche Bedeutung hat das Projekt in der schweizerischen medizinischen Landschaft?
Also Zusammenarbeit gibt es ja schon bereits in verschiedensten Formen und deshalb bin ich mit den Superlativen zuweilen etwas zurückhaltend. Aber tatsächlich, diese Fusion führt dazu, und das ist wahrscheinlich die Premiere, dass sich ein Universitätsspital mit einem Grundversorger zusammenschließt, also mit dem Regionalspital der Region Bern eigentlich. Die Größe war eigentlich nicht ein Ziel an sich, sondern eine Folge dieser Fusion. Immerhin geht es um 500.000 Patienten jedes Jahr, die da behandelt werden. Und für die Berner Regierung ist es halt vielleicht auch deshalb ein historischer Akt, weil es damit gelungen sein soll, den Medizinstandort Bern zu stärken, sei es als Ausbildungsstätte, sei es als Medizinalstandort, sei es auch in der Forschung. Und das macht scheinbar durchaus bereits Furore in ganz Europa.
Welche Vorteile soll das geben? Jetzt zuerst einmal für die Patientinnen und Patienten natürlich.
Ja, da wird man natürlich den Erfolg daran messen. Was haben die Leute davon aus dem Einzugsgebiet? Und die Spitalgruppe, die neue, stellt sich auf den Standpunkt, dass es gelingt, hier eine durchgängige, schnelle Behandlungskette garantieren zu können. Also wo auch immer ein Patient auftaucht, was auch immer er an Leiden oder Folgen eines Unfalls hat, er kommt relativ schnell und automatisch ans richtige Ort und kann auch verschoben werden innerhalb dieser Gruppe. Das heißt möglicherweise durchaus, weil auch die Krankendossiers mitwandern, dass die Landspitäler, die nahe an den Leuten sind, aufgewertet werden. Und es heißt wahrscheinlich auch, wenn es funktioniert, dass die Konkurrenz im Raum Bern unter den öffentlichen Spitälern einfach nicht mehr ist, weil man Hand in Hand arbeitet.
Alle ziehen dann an einem Strick in dem Sinne. Was bedeutet das denn für die Angestellten, fürs Personal?
Sehr wohl ein Aspekt in der ganzen Angelegenheit. Es geht um 10.500 Leute, die dann unter dieser Inselgruppe arbeiten. Das ist 2/3 des gesamten Spitalpersonals des Kantons. Das ist ein Riesending, das da daherkommt. Alle diese Leute bekommen nun einen einheitlichen Gesamtarbeitsvertrag. Das ist aus gewerkschaftlicher Sicht durchaus ein Erfolg. Nicht zuletzt auch, weil die Geschichte, die bis zum heutigen Tag auch geprägt war von Abgängen, von Verunsicherungen, irgendwie von Reibereien zwischen zwei Unternehmenskulturen. Und auf der anderen Seite gibt es, auch wenn es dann ein riesengroßer Arbeitgeber ist, gibt es dann innerhalb der Gruppe natürlich sehr viele Möglichkeiten mehr, mal auf dem Land, mal in der Stadt zu arbeiten, vielleicht auch noch etwas Forschung zu machen, Karriere, Arbeitsort, das gibt schon Möglichkeiten.
Es gibt also viele Vorteile, die sich zeigen als Möglichkeit. Wie sieht es denn aus mit den Chancen, dass es wirklich funktioniert?
Ja, das wird sich dann im Alltag weisen müssen. Der Ansatz an und für sich, die Idee ist ja theoretisch plausibel und glaubhaft. Und wenn es funktioniert, dann ist vielleicht auch ein wirtschaftlicher Spitalbetrieb möglich. Das ist auch ein Ziel. Aber wie gesagt, es muss sich dann wirklich im Alltag, muss sich es dann beweisen. Es ist sicher nötig, dass diese Reibereien zwischen dem bisherigen Spitalnetz Bern und dem Insel, dass das mal aufhört, also dass sich das einschleift. Augenhöhe, gegenseitiger Respekt ist zweifellos ein Ding, da man ein halbes Jahr daran arbeiten muss. Und dann auch die Konkurrenzfähigkeit dieser neuen Gruppe als Arbeitgeber, auch das kriegen die nicht geschenkt, weil die Konkurrenz schläft nicht, hat ja etwa 150 Leute abgeworben in der letzten Zeit, inklusive hochqualifizierte Ärzteteams.
Der Kanton Bern als Vorreiter, danke für diese Informationen, Christian Strübin. Was die Demonstranten wochenlang versuchten, hat jetzt das Parlament durchgesetzt. Hongkong lehnt es ab, sich die Kandidaten für ihren nächsten Regierungschef von Peking vorschreiben zu lassen. Das ist ein Erfolg für die Demokratiebewegung, sagt unser Ostasien-Korrespondent Urs Morf.
Die Ablehnung der Pekinger Wahlreformvorlage im Hongkonger Lokalparlament ist eine Ohrfeige für Chinas Machthaber. Und ein Hinweis darauf, wie wenig Gespür sie in ihrer nördlichen Hauptstadt für die Stimmung im weit entfernten südlichen Stadtstaat haben. Oder vielleicht auch darauf, und das wäre noch erschreckender, wie wenig es Peking kümmert, was ein großer Teil der Hongkonger Bevölkerung über Politik und Zustände in Festlandchina denkt. Bei der 2017 fälligen Neubesetzung des Lokalregierungschefs in Hongkong endlich erstmals eine Volkswahl zuzulassen, allerdings nur mit Peking genehmen Kandidaten. Dieses Vorhaben können die Machthaber vielleicht vielen Chinesen auf dem Festland als Demokratisierung verkaufen. Denn diese haben meistens nur Zugang zu den von der KP kontrollierten Massenmedien. Dass das hingegen in Hongkong schlecht ankommen würde, weil dort die aus der britischen Kolonialherrschaft herübergerettete Medienfreiheit immer noch großgeschrieben wird, das wäre eigentlich schon abzusehen gewesen, noch bevor Peking die Vorlage letztes Jahr veröffentlichte. Prompt war die Empörung groß. Hongkong stufte den Vorschlag weit herum als Zumutung für die menschliche Intelligenz ein, als Mogelpackung und als Scheindemokratie. Und den ganzen Spätherbst über blockierte die Protestbewegung Occupy Central den Verkehr in vielen Teilen des Stadtstaates. Doch da war es für die Pekinger Herrscher für Konzessionen bereits zu spät. Sie hätten enorm Gesicht verloren, nicht zuletzt natürlich auch gegenüber der Bevölkerung auf dem Festland. Und als sich abzeichnete, dass die Vorlage auch im Lokalparlament kaum Chancen haben würde, gab sich Peking erst recht stur und drohte. Bei einer Ablehnung gäbe es halt überhaupt keine Reform. Dann werde der künftige Hongkonger Regierungschef wieder wie bisher von einem nur 1200-köpfigen Wahlgremium von Pekings Gnaden ernannt. Genau das aber könnte für Peking zu noch viel größeren Peinlichkeiten führen. Das demokratische Lager plant nämlich, dann zumal im Internet eine Parallelwahl zum offiziellen Verfahren zu veranstalten. Der so erkürte Kandidat hätte zwar selbstredend keine wirkliche Macht, wäre aber doch vermutlich weit über 1 Million Wahlteilnehmer legitimiert. Der offizielle neue Lokalregierungschef hingegen hätte zwar wirkliche Macht, aber nur die Legitimation von 1200 Wahlmännern.
Einst saß Ungarn hinter dem eisernen Vorhang. Jetzt will es selbst einen Grenzzaun errichten an der Grenze zu Serbien. 4 Meter hoch, über 150 Kilometer lang. Das Ziel? Flüchtlinge aus dem Mittleren Osten und Afrika an der Einreise hindern. Das Nachbarland Serbien reagiert empört. Über Ungars neuesten Plan gegen Migranten sprach ich mit Norbert Mappes-Niedig. Der Journalist und Buchautor berichtet seit Jahrzehnten aus Osteuropa. Ihn fragte ich, was dachten Sie als erstes, als Sie von Viktor Orbáns Plan hörten?
Na, dass das konsequent ist. Der ungarische Ministerpräsident hat schon letzte Woche gesagt, wir wollen die Grenze schließen. Man wusste nur nicht so richtig, was er damit meinte. Und Ungarn betreibt eigentlich seit Beginn dieser Flüchtlingswelle eine konsequente Abschreckungspolitik. Ungarn hat keine Vorschläge dafür, wie man mit dem Flüchtlingsproblem umgeht, sondern Ungarn möchte nur ganz einfach gar keine Flüchtlinge haben. Und ja, und eine solche radikale Maßnahme passt gut dazu.
Sie sagen eine radikale Maßnahme. Wie problematisch ist denn diese Haltung angesichts auch der ungarischen Geschichte?
In Ungarn herrscht eine aggressiv fremdenfeindliche Stimmung. Umso mehr, als die Regierung Fidesz von Viktor Orbán jetzt von rechts unter Druck gekommen ist. Orbán hat einen regierungsamtlichen Fragebogen an seine Bürger geschickt mit so suggestiven Fragen wie, sollte man das Geld, das man hat, lieber für Ungarn oder lieber für Flüchtlinge ausgeben und dergleichen. Da wird regelrecht Stimmung geschürt und das hatten ja seine Vorbilder in der unglückseligen Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ja, das ist ein Land, das tatsächlich diese Geschichte niemals vollständig bewältigt hat.
Sie sprechen die Tatsache an, dass Ungarn damals im Zweiten Weltkrieg mit den Nazis kollaboriert hat. Wie kommt denn die neueste Ankündigung, man wolle einen Grenzzaun machen an der Grenze, wie kommt das an bei der breiten Bevölkerung?
Sicher positiv. Ich habe noch keine Umfragen dazu gesehen, aber die Stimmung in Ungarn ist so aufgeheizt gegen Flüchtlinge. Der Umgang mit Flüchtlingen, so auch im Alltagsleben, ist ausgesprochen schäbig, dass man sich nicht wundern muss, wenn es dafür sehr viel Applaus gibt.
Ungarn zeigt bis jetzt wenig Solidarität mit den Migranten. Sie haben es vorhin gesagt. Darf die EU dieses Verhalten eigentlich tolerieren?
Nun, die EU ist ja auch nicht viel besser und sie bietet ja auch keine Lösung. Und das ist dabei das ganz große Problem. Damit spielt Orbán natürlich auf der EU-Ebene. Natürlich ist die Bereitschaft, Flüchtlinge aufzunehmen, in manchen europäischen Ländern deutlich stärker. Wenn ich mal an Schweden denke oder an Österreich oder an Deutschland, da ist die Stimmung in der Bevölkerung schon wesentlich positiver. Aber wirkliche Lösungen bietet Deutschland, bietet die Europäische Union ja eben nicht. Es gibt nach wie vor das berühmte Dublin-Abkommen, das die Länder dem Flüchtlingsproblem vor allem aussetzt, die an Nicht-EU-Länder grenzen. Und das gilt für Ungarn in besonderem Maße mit seiner Landgrenze nach Serbien. Und das gilt natürlich auch für die Mittelmeerländer, vor allem für Italien und für Griechenland. Und wenn dieses Dublin-Abkommen tatsächlich beachtet würde, was es nicht wird, dann hätten tatsächlich diese Grenzländer den großen Teil des Flüchtlingsproblems ganz allein zu tragen.
In der jetzigen Situation aktuell mit Ungarn reagiert Serbiens Regierungschef höchst irritiert auf die Ankündigung eines Zaunbaus. Wie geht denn eigentlich Serbien mit den Migranten um an der Grenze?
Serbien tut eigentlich überhaupt nichts. Serbien lässt die Flüchtlinge passieren, in der sicheren Erwartung, dass sie Serbien wieder verlassen werden. Was sie natürlich auch tun. Einige Leute verdienen damit Geld, indem sie die Leute transportieren und auch über die Grenze transportieren. Serbien ist aber auch nicht Teil dieses Dublin-Systems. Serbien ist ja kein EU-Land, es ist nur ein EU-Kandidatenland. Es hat nicht die Verpflichtung, Flüchtlinge nun zu registrieren, damit sie dann aus anderen EU-Ländern dorthin wieder zurückgeschickt werden können. Und Serbien argumentiert, und auch mit einem gewissen Recht, dass fast alle dieser Flüchtlinge, die durch Serbien ziehen, ja nicht nur in ein EU-Land wollen, sondern auch aus einem EU-Land kommen. Denn die kommen ja alle über Griechenland oder Bulgarien. Und da sagt sich Serbien, wiederum mit einem gewissen Recht, warum sollen nun ausgerechnet wir als Transitland diese Flüchtlinge aufnehmen, wenn die EU-Länder, aus denen sie gekommen sind, das nicht tun wollen.
Sagt der Osteuropa-Kenner Norbert Mappes-Niedig. Und der Papst sagt, Umweltzerstörung ist Sünde. Sünde gegen die Umwelt und Sünde gegen unseren Nächsten. Auf SRF 1 und SRF 4 News ist nun Zeit für die Worte des Papstes zum Umgang mit unserem Planeten. Bei Susan Brunner ist der oberste Jesuit der Schweiz, der nicht nur Franziskus' Vorschläge kennt, sondern auch seinen Appell in einen kirchenpolitischen Zusammenhang stellen kann. Das Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen auch zu diesem Thema. Bitte, Damian Rast.
Der Papst hat seine neue Enzyklika veröffentlicht. Darin prangert er Konsumrausch und Umweltzerstörung an und eine Unterwerfung der Politik unter die Wirtschaft. Die Erde scheine sich in eine unermessliche Mülldeponie zu verwandeln, schreibt er. Die Schweizerische Nationalbank bleibt bei ihrer Haltung. Der Negativzins für Banken bleibt bei minus 0,75%. Die Begründung, der Franken sei weiterhin deutlich überbewertet. Der Nationalrat will die Armee reformieren. Gegen den Widerstand der Grünen ist er auf die Gesetzesvorlage eingetreten und er hat erste Entscheide gefällt. So soll die Rekrutenschule auf 18 Wochen verkürzt werden, von heute 21 Wochen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.